Hier ist WDR 2, das Mittagsmagazin mit Marlies Schaum.
Ich sag mal so, egal ob Berlin oder Brüssel oder London, wenn ein Regierungschef einen anderen besucht, dann wird er natürlich bei ihm im politischen Zuhause empfangen. Also warum treffen sich dann Donald Trump und Wladimir Putin in diesem Moment ab sofort eigentlich nicht in Moskau? Warum machen sie das in Helsinki? Wolfgang Zellner vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg, der konnte mir da weiterhelfen. Herr Zellner, warum nicht Moskau und vor allem warum ausgerechnet Helsinki?
Ja, Helsinki steht wie kaum eine andere Stadt auf der Welt für Entspannungspolitik. Es war in dieser Stadt, wo 1975 die Schlussakte von Helsinki, der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE, unterzeichnet wurde. Also wenn es immer darum geht, in schwierigen Situationen den Dialog zwischen Russland und dem Westen zu suchen, dann ist das Symbol dafür Finnland, Helsinki.
Also die Stimmung zwischen Russland und den USA ist gerade so angespannt, dass der nicht nach Hause nach Moskau kommen kann, sondern man muss sich auf neutralem Boden treffen und da ist Helsinki einfach der beste Neutrale.
So ist es, genau so ist es.
Aber die Finnen haben doch in ihrer Geschichte ordentlich unter den Russen gelitten. Warum wollen die dann, dass die Russen jetzt zu einem Treffen kommen?
Ja, da steckt die Frage drin, wie neutral ist Finnland? Finnland ist auf der einen Seite ein westlicher Staat. Finnland ist ein Mitgliedstaat der EU, aber sie sind eben nicht Mitglied der NATO. Und das ist wichtig für Russland. Finnland hat eine militärische Neutralität. Also Finnland ist auf der einen Seite stark verteidigungsbereit. Finnland hat eine Wehrpflicht. Aber Finnland ist auch immer extrem gesprächsbereit gegenüber Russland. Also zum Beispiel jetzt gerade über militärische Vorkommnisse in der Ostsee spielt Finnland bei diesen informellen Expertengesprächen eine große Rolle. Und das ist wichtig für Russland, diese Offenheit. Da blickt man über andere Sachen hinweg.
Und vor allem ist es ja eigentlich, wenn man es andersrum denkt, ein Zeichen. Also die Finnen zeigen sich großzügig bereit, trotz der Geschichte mit Russland ein Treffen zu organisieren.
Ja, für die Finnen ist das natürlich jetzt auch ein Prestigegewinn. Das ist klar. Ne? Also man kommt in den Palast des finnischen Präsidenten, diese beiden Seiten. Die Augen der Welt richten sich auf Finnland. Das ist großartig. Ne? Das ist schon fast eine Wirtschaftsförderung.
Abgesehen von Finnland kennen wir sonst Norwegen, Oslo als Zeichen oder als Stadt der großen Friedensverhandlungen, wenn man zum Beispiel an den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern denkt.
Genau.
Warum sind die Skandinavier so gut da drin?
Die skandinavischen Staaten sind relativ kleine Staaten, die eine sehr aktive Außenpolitik verfolgen. Also Sie haben Norwegen erwähnt, wir haben aber auch Schweden, es gab da mal den Palme-Bericht und solche Dinge, die die Welt bewegt haben und eben auch Finnland. Also das hängt mit der Außenpolitik dieser Staaten zusammen, dass die entsprechenden Hauptstädte auch immer wieder auftauchen. Wir haben jetzt ein relativ neues Phänomen, dass in einer Reihe von Staaten, von nordischen Staaten auch populistische, rechtspopulistische Parteien vertreten sind. Das ist in Norwegen der Fall, das ist in Dänemark der Fall, aber auch im Falle von Finnland der Fall. Bei Finnland zeigt sich jetzt, dass die Abspaltung von den wahren Finnen, die jetzt noch in der Regierung sind, ich glaube, die heißen die Blauen und die stellen auch den Außenminister, dass das die Rolle Finnlands im positiven Sinne von Entspannungspolitik nicht verändert hat.
Einschätzungen von Dr. Wolfgang Zellner vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg.
WDR 2.
Erst war es ja nur ein Gipfel, also ein richtiger Gipfel war es ja. Dann auf einmal hieß es, ach nee, ist nur ein Treffen. Auch auf neutralem Boden sehr wichtig. Und dann sagen Beobachter, also wenn hier jetzt bei diesem Treffen gar nichts passiert, dann ist das schon ein gutes Ergebnis. Klingt wie das perfekte Setting für einen Actionkracher, wenn Donald Trump auf Wladimir Putin trifft, ist aber nur Realität. In diesen Minuten passiert es in Helsinki, Carsten Schmiester, WDR 2 Helsinki. Das klingt alles so ein bisschen, als hätten sehr viele Leute Angst davor, dass die beiden sich mindestens verbal prügeln. Wie ist denn die aktuelle Lage?
Sieht gar nicht danach aus. Also das Ganze ging erstmal los mit, ich denke mal, ein ziemlich cleveres Manöver. Putin ist zu spät gekommen. Der hat Trump tatsächlich ein bisschen warten lassen. Die Maschine landete mit einiger Verspätung. Dann haben sie sich aber getroffen im Präsidentenpalast. Im Moment sind sie dabei, unter vier Augen zu sprechen, für anderthalb Stunden, ganz schön lange. Es hat dann spontan ganz kurz so einen kurzen Kameraauftritt gegeben. Da saß dann der Trump auf der einen Seite, kleiner Tisch dazwischen und Putin. Das fand ich total spannend, weil Putin saß da relativ versteinert und Trump wie so ein Freund, der sagt, ich möchte jetzt aber unbedingt mit dir spielen. Und seine ganze Gestik und Körpersprache war sehr, sehr freundlich. Putin reagierte erstmal gar nicht. Trump hat dann gesagt, ich habe ein großes Interesse an einem außergewöhnlichen Verhältnis zu Russland. Ich nehme mal an, er hat gemeint, außergewöhnlich gut. Und er hat auch gesagt, die Welt will, dass wir uns wieder verstehen.
Das klingt nach Kuschelkurs. Dabei gibt es ja viele Gründe, warum die Beziehungen zwischen Russland und den USA gerade so mies sind. Vielleicht kannst du uns nochmal die wichtigsten drei nennen.
Es gibt so immer noch natürlich die amerikanische Kritik an der Krim-Annexion, Ukraine, das ist ein großes Ding. Der Syrienkrieg, ein weiterer Streitpunkt. Da kämpfen die ja nebeneinander, nicht miteinander. Und es ist völlig klar, dass Moskau da Assad unterstützt. Das passt den Amerikanern nicht. Umgekehrt gibt es dann die Affäre um die mutmaßliche Einmischung der Russen in den amerikanischen Wahlkampf. Da hat ja gerade erst Robert Mueller, der Chefankläger in den USA, 12 russische Geheimagenten angeklagt. Trump hat das sofort genutzt und hat gesagt, das ist eine Hexenjacht, die da passiert und die behindert mich hier bei diesem Treffen. Das heißt, er hat schon mal vorgebaut. Wenn da jetzt nicht so viel bei rauskommt, dann war er es nicht.
Ja gut, aber anderthalb Stunden reichen, wie wir alle wissen, nicht, um all das zu klären. Und das ist ja auch, glaube ich, gar nicht das Ziel. Es soll erstmal so ein bisschen, ja, wie nennt man das, kuschelig das Eis gebrochen werden, ja?
Ja, es sind ja nicht nur anderthalb Stunden. Es kommen danach noch 2 Stunden mit Delegationen, also insgesamt 3,5. Ziemlich lange und sowas wird ja auch gerne mal ausgeweitet. Aber ganz klar, du hast völlig recht, hier war die Ansage, und das hat der Lavrov, der russische Außenminister, auch gesagt, viele Kommunikationskanäle, die es mal gab zwischen Moskau und Washington, sind eingefroren, weil das Verhältnis der beiden Staaten so schlecht ist. Das müssen wir auftauen und ich denke mal, da werden sie heute ein bisschen weit mitkommen, denn wir haben es 30 Grad hier in Helsinki und das hilft.
Also in Europa macht Donald Trump, wie du weißt ja, was er ungefähr will. Also Verwirrung gerne mal schaffen, Chaos. Das ist so sein Ziel hier ein bisschen. Das kann er sich mit Russland, kann er sich das mit Russland leisten?
Er könnte es sich leisten, aber er wird es nicht tun, glaube ich. Erstmal spürt man einfach die Chemie der beiden. Die ist, selbst wenn die Staaten und die Politik nicht so zusammengehen, die beiden Männer, glaube ich, schätzen und achten sich schon. Das hat man ja eben, ich habe es geschildert, bei diesem kurzen Treffen schon gemerkt. Trump will eine nette Geste, er will vielleicht eine Kleinigkeit von Putin haben, aber eigentlich nur sagen können, ich bin derjenige, der dieses verfahrene Verhältnis wieder auf einen neuen Weg gebracht hat. Putin selber hat schon gewonnen, alleine dadurch, dass er neben Trump sitzen darf. Und alle Beobachter sagen, wenn es das der Ergebnis dieses Gipfels ist, dann ist das tatsächlich schon genug. Und dann müssen wir mal gucken, was die beiden daraus machen in der Zukunft. Die werden sich dann öfter mal treffen.
Vielen Dank. Carsten Schmiester, WDR 2 Helsinki, mit einer ersten Einschätzung von dem, was gerade stattfindet, nämlich das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Helsinki auf neutralem Boden. Wir bleiben natürlich dran hier auf WDR 2, was nachher dabei rumkommt, wenn die mit ihren ersten anderthalb Stunden Besprechungen erstmal rum sind. Vielen Dank für die Infos hier im WDR 2 Mittagsmagazin.
WDR 2.
Wahrscheinlich sagen viele Leute im Westen, es ist mir egal, wer hier was entschieden hat. Hauptsache, der Mann ist weg. Sami A., der gilt ja als sogenannter islamistischer Gefährder. Er kommt aus Tunesien, hat aber in Deutschland studiert. Er hat ja lange gelebt. Jetzt ist er aber weg, zurück in Tunesien. Und darum gibt es Streit, rechtlichen Streit. Denn Behörden und Politiker streiten darüber, ob hier vielleicht jemand voreilig gehandelt hat oder ob sogar ganz bewusst die Entscheidung eines Gerichts vielleicht nicht beachtet worden ist. Wolfgang Otto, WDR 2 Landespolitik. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen, die wussten ja, dass noch ein Gericht entscheiden muss. Hätten die hier abwarten müssen bei uns im Westen mit der Abschiebung, bis wirklich die richterliche Entscheidung vorliegt?
Davon muss man ausgehen. Jedenfalls die Darstellung der Verwaltungsrichter in Gelsenkirchen, die lässt da eigentlich gar keinen Zweifel dran. Denn da gibt es den Vorwurf, dass die Behörden eben den Richtern nicht gesagt haben, dass Sami A. am Freitagmorgen schon abgeschoben werden soll. Die Richter sagen, hätten wir das gewusst, hätten wir uns vermutlich beeilt mit der Entscheidung oder bei der Übermittlung der Entscheidung. Die stand ja schon am Donnerstag fest, aber das Ganze wurde erst am Freitagmorgen verschickt, weil man eben gar keine Eilbedürftigkeit gesehen hat. Die Landesregierung, die sieht das ganz anders. Joachim Stamm, der Flüchtlingsminister von der FDP, der sagt, zum Zeitpunkt der Abschiebung am Freitag, da lag den Behörden eben kein gegenteiliges Urteil vor, also konnte abgeschoben werden. Und das hat heute Ministerpräsident Armin Laschet so ähnlich auch gesagt.
Sie wissen, wann der Bescheid eingegangen ist, nämlich zu spät. Und ich denke, im Ergebnis können wir froh sein, dass der Gefährder nicht mehr in Deutschland ist.
Und ob das Ganze so haltbar ist, wie wir das gerade von Armin Laschet gehört haben, da wird wieder ein Gericht drüber entscheiden, und zwar das Oberverwaltungsgericht Münster, an das sich die Landesregierung in der Frage gewendet hat.
Also die Landesregierung sagt quasi, sie wussten zwar, irgendwo ist da noch ein Verfahren anhängig und ist noch nicht entschieden, aber sie berufen sich auf einen Entscheid, der bis dahin gegolten hat. Ja, ist das korrekt so?
Das ist korrekt so, und die Verwaltungsrichter in Gelsenkirchen, die sprechen deshalb auch in ihrer Stellungnahme von sehenden Auges. Also die Behörden hätten sehenden Auges abgeschoben, obwohl sie wussten, da ist der Rechtsweg noch nicht ausgeschöpft.
Jetzt klär uns doch nochmal ganz genau, warum es eigentlich so ein Gezerre um diesen Sami A. gibt, der ja von den deutschen Behörden als Gefährder eingestuft wird. Warum wird er das überhaupt genau?
Ja, er wird von dem Landeskriminalamt und Verfassungsschutz schon seit Jahren beobachtet. Ihm werden Kontakte zum Hassprediger Abu Walla, der derzeit in Haft sitzt, nachgesagt. Er soll Dschihadisten angeworben haben, auch an einem Terrorausbildungscamp beteiligt gewesen sein. Also an der Gesinnung gibt es offenbar keinen Zweifel, aber man muss dazu sagen, es gibt noch keine direkte Verbindung zu terroristischen Aktivitäten, die ihm nachgewiesen werden konnten. Es gab auch noch keine Verurteilung.
Dennoch sehen es wahrscheinlich viele so ähnlich hier bei uns im Westen wie eben unser Ministerpräsident. Hauptsache, der ist weg, denken viele deswegen. Aber das Oberverwaltungsgericht in Gelsenkirchen hat jetzt gesagt, ihr müsst den aber zurückholen, weil die Abschiebung unserer Meinung nach ja rechtswidrig war. Wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert, dass der zurückkommt?
Also im Augenblick ist das äußerst unwahrscheinlich, denn Tunesien will Sami A gar nicht mehr nach Deutschland zurückschicken, weil in Tunesien ebenfalls Verfahren anhängig sind wegen Terrorverdacht. Also es kann ganz gut sein, egal wie deutsche Gerichte jetzt noch entscheiden, dass Sami A nicht nach Deutschland zurückkommen wird.
Andererseits gibt es so einen Foltervorwurf. Also man sagt, der durfte nicht abgeschoben werden, weil ihm Folter droht. Weiß man inzwischen mehr dazu?
Nein, aber wir wissen, dass die Verwaltungsrichter in Gelsenkirchen das immer noch aufrechterhalten und nie gesagt haben, dass eben keine Folterung droht in Tunesien.
Vielen Dank. Wolfgang Otto, WDR 2 Landespolitik, zu dem Fall Sami A. Der hat in Bochum lange gelebt, gilt als islamistischer Gefährder und ist jetzt abgeschoben worden. Und es gibt Kritik daran, das Gericht selber, das gesagt hat, es darf nicht abgeschoben werden, sagt, ihr habt ein Urteil bewusst nicht beachtet, liebe Politiker und liebe Behörden.
WDR 2.
Angela Merkel. Die guckt sich heute mal an, wie man im Alter so leben kann. Zum Beispiel im Johannesstift in Paderborn. Weil Altenpfleger Ferdi Cibi, der ja dort arbeitet, in diesem Stift, der hat im September im Fernsehen zu Angela Merkel gesagt:
Für mich ist es so ein bisschen traurig, dass Gesetze festgelegt werden, obwohl die Politik noch nie wirklich in den Beruf reingeblickt hat. Und da würde ich Sie gerne einfach mal einladen, dass Sie einmal zu uns in die Einrichtung kommen und einmal wie an meinem Schatten vorbeirennen. Dass sie das einmal richtig erleben können, weil dieser Beruf ist okay. Einfach schön und es muss einfach...
Ein Okay und sie kommt wirklich, und zwar heute. Tim Behlke, WDR 2 Paderborn, so ein normaler Tag ist das dann ja nicht in so einem Heim, oder? Wie haben die sich denn vorbereitet?
Ja, die haben sich natürlich rausgeputzt hier, viel geplant, die letzten Wochen schon alles vorbereitet. Und es ist auch echt schon richtig viel Trubel hier rund um das Altenheim. Vor dem Eingang ist schon ein Riesenaufgebot an Presse, Kamerateams, Polizei. Absperrband ist da, damit alle am richtigen Ort sind, wenn dann gleich auch die Kanzlerin kommt. Im Heim, da ist es aber noch ganz ruhig. Die Bewohner, die keine Lust auf den Trubel haben, die sollen nicht zu sehr gestört werden. Da darf noch keiner rein. Die meisten Bewohner freuen sich aber natürlich auf den Besuch. Es war auch vorher dann die Frage, zu wem die Kanzlerin denn hinkommen kann. Und da haben sich so viele gemeldet und wollten, dass die Kanzlerin zu ihnen kommt, dass sie gar nicht alle besuchen kann. Und ja, deswegen merkt man auf jeden Fall, dass die Freude groß ist. Alle sind aufgeregt, so wie zum Beispiel auch Paula Schulte. Die habe ich eben vor dem Heim getroffen.
Ja, vor allen Dingen die Polizei mit Hunde. Alles war schon hier. Und die Presse von allen Seiten. Ist was los?
Ja, also da merkt man auch, ist nicht alle Tage so hier im Altersheim. Und sie hat zum Beispiel sogar ihre Tochter eingeladen, die ist zu Besuch heute, weil die auch mal die Kanzlerin sehen will.
Aber was ist denn jetzt konkret überhaupt geplant? Was machen die denn da alles?
Ja, anderthalb Stunden hat sich die Kanzlerin Zeit genommen und sie will mit Pflegern und mit den Bewohnern ins Gespräch kommen. Zuerst geht's gleich ab 15 Uhr dann zusammen auf den Wohnbereich, da wo Ferdi Cibi auch arbeitet. Dann zeigt er ihr eben, was da so zu tun ist bei der Arbeit. Und er hofft, dass die Kanzlerin nicht nur zuguckt, sondern vielleicht sogar mit anpackt, hat er mir vorher gesagt.
Ich werde auch versuchen, sie ein bisschen mit einzubeziehen, dass sie eventuell auch mal das Essen anreicht, damit sie auch sieht, dass das auch schwer sein kann. Also ich werde auf jeden Fall schlagfertige Argumente liefern. Ich hoffe, dass ich sie damit berühre.
Anschließend gibt es dann noch eine Kaffeerunde mit den Bewohnern und Ferdi Cibi wird rappen. Er macht in seiner Freizeit ja Rapmusik, schreibt Texte über das Leben und einige auch über seinen Beruf. Zwei Alben hat er schon rausgebracht und sein neuestes Lied heißt Pfleger mit Herz. Auch davon werden wir nachher also was hören.
Gut, Tim, ich nehme an, die Angela Merkel hat schon mal geübt, wie man Essen anreicht. Die hat das mitbekommen inzwischen, dass das vielleicht machen muss. Das klingt irgendwie alles so nach Wohlfühlprogramm heute für sie. Es soll doch eigentlich auch, das war ja die Intention, um die schlechten Bedingungen für Altenpfleger gehen. Also die der Ferdi Cibi ja auch anprangert, ne?
Ja. Ja, und das ist dann der dritte Teil des Gesprächs. Also Gespräche mit Mitarbeitern sind auch geplant hier. Und Ferdi Cebi hat sich da auch schon einige Themen vorgenommen. Zum Beispiel will er die flächendeckenden Tarifverträge ansprechen, die es einfach nicht gibt in der Pflege. Die Fünf-Tage-Woche gibt es auch nicht überall. Und da gibt es einfach große Unterschiede zwischen Altenheimen in privater Trägerschaft und solchen in öffentlicher oder kirchlicher Trägerschaft, so wie das Johannesstift hier. Da will sich Cebi also auch für seine Kollegen einsetzen, die halt noch schlechtere Bedingungen haben als er. Und da wird sich die Kanzlerin dann zum Ende ihres Besuchs durchaus noch einiges anhören können.
Vielen Dank. Tim Behlke ist vor Ort in Paderborn, denn Angela Merkel kommt heute dort zu Besuch, um das Johannesstift zu besuchen. Hier arbeitet nämlich der Altenpfleger Ferdi Cebi und im Wahlkampf hat sie ihm versprochen, sie kommt ihn besuchen und schaut sich an, wie die Arbeitsbedingungen der Pfleger und Pflegerinnen sind.
WDR 2.
Erstmal kann ich Ihnen jetzt schon sagen, trifft es nur die U-Bahn-Linie 6. Also wenn Sie ab September in Wien mit der U-Bahn-Linie 6 unterwegs sind, dann dürfen Sie innerhalb der U-Bahn nichts mehr essen, ja, was stinkt, sagen die. Ein Pilotprojekt sei das, Christine Haberlander, WDR 2 Wien. Ab wann fängt Stinken denn dann überhaupt an? Also ist es eine reife Banane oder erst beim Leberwurstbrot oder mindestens bei der Frikadelle?
Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu definieren. Das hat auch der Sprecher der Wiener U-Bahn zugegeben, weil es für jeden ein subjektives Gefühl ist. Vielleicht könnte man es so definieren, wo der Fahrgast die Nase rümpft und sich persönlich gestört fühlt. Das kann ein stark riechendes Pizzastück sein. Andererseits liegt es an der Nase jedes einzelnen Fahrgastes, was der als störend empfindet und was gut riecht. Also vielleicht ist es auch am Abend anders als am frühen Morgen. Aber im Wesentlichen geht es in Wien um fettige, warme Speisen.
Also Currywurst, Pizza, Pommes.
Genau so ist es, ja. Und vor allen Dingen die Lieblingswurst der Wiener, die Käsekreiner, die sogenannte Eitrige. Eine richtig fette Wurst mit flüssigem Käse, die ist ganz vorne mit dabei. Aber auch eine Leberkässemmel stinkt den Fahrgästen und zum Beispiel Döner mit viel Knoblauchsoße. Ja, und die Wiener Verkehrsstadträtin Uli Siemer hat das Essensverbot wegen der ständigen Beschwerden durchgesetzt. Zunächst einmal nur in einer U-Bahn-Linie, du sagtest es, der U6. Die Politikerin sagt, es sei durchaus zumutbar, wenn Fahrgäste einige Minuten ohne Käsekreiner oder Pizza auskommen.
Sagt Christine Haberlander, WDR 2 Wien. Und ich glaube, man nennt dieses Pilotprojekt Wiener Höflichkeit. Ich meine, bei uns verbieten die einfach Essen generell. In Wien nur bei einer U-Bahn, nur U6 und das nur im September für einige Wochen. Erst mal gucken, ob die Leute sich dran halten. Es wird keine Strafen geben, wenn sie trotzdem in der U6 im September eine Eitrige essen, wie Christine das so schön nennt.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.